Der Neoliberalismus oder die neoklassische Mainstream-Lehre ist die größte Gegenaufklärung der Geschichte und der Neoliberalismus dominiert das ökonomische Denken der Eliten und lässt keine Alternativen zu. Noch schlimmer, die abgehobenen Mainstream-Ökonomen seien durch ihr abgeschlossenes Denksystem zu keinem empirischen Analysen mehr fähig. So schreibt es Stefan Schulmeister in einer ziemlichen Härte. Nicht ganz so hart, aber vielleicht mit der gleichen Aussage schreibt es Arne Heise. Er sagt, es darf keine Dogmen mehr an den Unis geben. Und das klingt nach einem beunruhigenden Zustand. Jetzt freue ich mich, dass Arne Heise in der Leitung ist. Schönen guten Tag, Herr Heise.
Ja, schönen guten Tag.
Ist der Zustand an unseren Universitäten in der Wirtschaftslehre wirklich so einseitig und wirklich so schlimm?
Ich fürchte, das muss man so sagen, ja. Wir haben ca. 600 Lehrstühle, die sich die grundsätzlich im Namen VWL haben, also Volkswirtschaftslehre haben. Und von diesen 600, 700, das ist immer ein bisschen schwer in der Zurechnung, sind vielleicht noch 10 bis 15, wenn es hochkommt, die man als nicht wirklich im Kern dem Mainstream der orthodoxen Theorie zurechnen könnte. Kann man sehen, das ist ein sehr, sehr kleiner Anteil. Und derer, die da noch nicht neoliberal oder neoklassisch sind, werden auch immer älter. Das heißt, werden auch irgendwann relativ zeitig ausscheiden und dann wird die Situation noch schlimmer werden.
Sie schreiben ja in einem Artikel der Frankfurter Rundschau, der Zustand der Wirtschaftswissenschaften ist in Forschung, Lehre und Politikberatung ist kritisch. Die herrschende Lehre, der neoklassische Mainstream, ähnelt in seiner dogmatischen Einseitigkeit eher einer Glaubenslehre als einer wissenschaftlichen Disziplin. Hier muss man sich unterwerfen oder man wird als Wissenschaftler nicht ernst genommen. Das in dem Land der Dichter und Denker an einem Wissenschaftsstandort eigentlich schwer zu erklären.
Ja, das ist also eine Situationsbeschreibung, die nicht nur für Deutschland so gilt, sondern die für die Wirtschaftswissenschaften weltweit so gilt. Und der Standardsetzer, wenn man so sagen darf, kommt natürlich aus den USA. Die US-amerikanische Wirtschaftswissenschaften bestimmt, wie die wissenschaftlichen Standards, und das sind dann vor allem Modelle, die man denken darf, sozusagen auszusehen haben. Und wir in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern folgen dem relativ unkritisch.
Man könnte ja sagen, ist eine Naturwissenschaft, es ist eben so, dieses Gesetz und diese Lehre hat sich durchgesetzt und das ist eben die anerkannte allgemeine Wahrheit, oder ist es anders?
Ja, so würde man sich das vorstellen, so stellen sich das auch zumindest die Vertreter dieser neoklassischen Mainstream-Theorie auch vor, dass sich ihre Theorie eben einfach aufgrund von Gütestandards durchgesetzt hätte. Das ist aber ganz sicherlich nicht so. Wenn sie sich durchgesetzt hat, dann eben, weil es in amerikanischen Elite-Universitäten eine Standardisierung gegeben hat, also eine Festlegung auf eine bestimmte Art zu denken. Und das ist natürlich vor allem eine sehr marktwirtschaftliche Art zu denken. Und diese Standards sozusagen, wie gesagt, haben sich weltweit durchgesetzt und wir unterwerfen uns denen. Eigentlich aber, denke ich mal, sollte eine Wissenschaft, gerade eine Sozialwissenschaft, die keine experimentelle Wissenschaft ist, wo wir wirklich endgültige Wahrheiten einfach nicht etablieren können, gerade da sollte es Konkurrenz von Ideen geben. Und die wird eben unterdrückt, dadurch, dass man quasi nur noch in eine Richtung oder nur noch in einem Modell denken darf.
Das heißt, die Wirtschaftswissenschaft, Ökonomik, ist eine Sozialwissenschaft, sagen Sie. Da gehören die Menschen dazu und es ist im Prozess, im Fluss. Da gelten also nicht die Gesetze der Physik, die ein für alle Mal festgeschrieben sind, weil die Bedingung auf der Erde jetzt bei bestimmten physikalischen Gesetzen eben so ist. Da sich ja die gesellschaftlichen Zustände ständig ändern, müssten sich doch auch die Gesetze, die Lehren ändern oder es müsste im Fluss sein.
Ja, so ist das. Also ich weiß nicht genau, ob das nicht auch für die Naturwissenschaften gilt, dass es da zumindest eine breitere Meinungsvielfalt und breitere Erklärungsvielfalt gibt, als wir das vielleicht gelegentlich so wahrnehmen. Aber zumindest für eine Sozialwissenschaft ist das einfach so. Ja, die Sozialwissenschaft setzt uns gewisse Erkenntnisgrenzen. Diese Grenzen bedeuten letztendlich, dass wir unterschiedliche Zugangsweisen, Denkweisen, Denkmodelle, Paradigmen heißt das dann, gelten lassen sollten, und die versuchen, die Welt zu erklären, und das muss sich dann allerdings natürlich vor dem Hintergrund dessen, was wir wirklich in der realen Welt erleben, bewahrheiten. Also das heißt, wir müssen das dann empirisch abgleichen. Wenn es ein Modell gibt, das nicht so gut zu unserer wirklich erlebten Realität passt, dann wird es verworfen, sollte es verworfen werden. Ah. Meist ist in der Realität nicht so, aber jedenfalls eine Konkurrenz des Denkens. Ja, wir gehen eigentlich immer davon aus, dass Konkurrenz etwas Gutes ist. In der Wissenschaft wird es eher negativ beurteilt.
Dann gehen wir mal die Finanzkrise 2008. Da hat ja die Mainstream-Ökonomie das versucht zu erklären und sind ja eigentlich gescheitert. Die Finanz- und Wirtschaftskrise und Staatsschuldenkrise, die wir jetzt immer noch haben, die hat doch eigentlich den Beweis angetreten, dass diese Neoklassik eben nicht die Erklärungsmuster hat. Oder sehe ich das falsch?
Ja, auch da einen Beweis wirklich antreten, dass etwas nicht gilt, ist auch schwer. Also man kann sicherlich der Mainstream-Ökonomik vorwerfen, dass sie die Krise so nicht hat kommen sehen. Nicht nur, dass sie nicht sozusagen genau das Jahr, den Monat oder den Tag vielleicht sogar hat vorhersagen können, nein, sondern sie hat auch überhaupt nicht kommen sehen, dass es zu so einer derartig das ganze System ja bedrohenden Krise kommen würde, weil sie eben immer davon ausgeht, dass freie Märkte und die Finanzmärkte sind sozusagen die freiesten Märkte, die wir kennen, dass es so ein relativ optimaler Prozess ist. Das hat sich jetzt herausgestellt, ist nicht so. Da könnte man tatsächlich meinen, na, schaut, dann ist doch aber die Mainstream-Theorie, die das überhaupt nicht auf dem Plan hatte, einfach damit gescheitert. Ganz so einfach, wie gesagt, macht es sich die Mainstream-Theorie dann jedenfalls nicht, sondern sie versucht, das, was da passiert ist, wenigstens im Nachhinein erklären zu können. Und da gibt es dann erste Ansätze, erste Modelle, die da schon mehr oder weniger gut können. Theoretiker anderer Schulen, die durchaus natürlich auch jetzt nicht genau sagen konnten, zu welchem Tag, zu welchem Monat und in welchem Jahr diese Krise kommen wird, aber die davor gewarnt haben, dass es so eine Krise einfach geben wird und geben muss, die würden natürlich sagen, was schauen wir, was versuchen wir, diese alte Theorie zu überarbeiten, schaut doch lieber auf unsere Theorie, wir haben doch einen viel besseren Erklärungsansatz. Aber ernsthaft wirklich zweifelsfrei zwischen diesen Theorien diskriminieren werden wir nicht können.
Erklären Sie doch mal für die, die ökonomisch jetzt nicht so gebildet sind, den Hintergrund nicht haben, was eben diese Neoklassik, dieser Neo-Mainstream, was das zur Grundlage hat und was Sie auch daran möglicherweise kritisieren.
Ja, also die Grundlage ist, man geht davon aus, dass das, was wir so als ökonomisches Handeln verstehen, im Kern immer Tauschhandeln ist. Man tauscht. Man tauscht Arbeit gegen letztendlich monetäre Größen, also gegen Geld, gegen Einkommen, aber das nur, um es wieder zu tauschen gegen andere Waren. Das kann man dann auch über die Zeit bezogen machen. Das ist aber immer ein Tausch. Tausch ist immer was einigermaßen Symmetrisches. Wenn es nicht Monopolstellungen auf Märkten gibt, das versucht man natürlich zu vermeiden, ist das einigermaßen Symmetrisches. Und an Tauschvorgängen kann man dann auch zeigen, dass es da optimale Situationen gibt, wenn man nur relativ unbedrängt, unreguliert tauschen kann. Wir sehen auf den allermeisten Orten, an denen ökonomische Geschäfte stattfinden, sagen wir, nennen wir es mal Märkte. Aber bei Märkten hat man immer schon automatisch diesen Tauschgedanken so im Kopf, deshalb mache ich das ungerne. Aber jedenfalls an den Orten, an denen ökonomische Geschäfte getätigt werden, sehen wir solche optimalen Situationen sehr selten. Und die Grundkonstituenz dessen, was wir so wirtschaftlich tun, ist vermutlich nicht der einigermaßen symmetrische Tausch, sondern ist eher ein Kreditgeschäft. Jemand bekommt etwas oder kriegt etwas oder muss sich etwas leihen eben und muss es später zurückzahlen mit einem Plus, mit einem Extra, nämlich mit einem Zinsaufschlag. Das ist eine ganz andere Vorstellung. Das ist eine Vorstellung, die eine Dynamik beinhaltet, die aber auch zum Beispiel einen Wachstumszwang beinhaltet, weil man ja einen Zins erwirtschaften muss. Das ist eine ganz andere Vorstellung als diese Tauschvorstellung. Das ist auch viel krisenanfälliger, als es so eine symmetrische Tauschvorstellung ist und so weiter und so weiter.
Ja, nun kann man das jetzt nicht im Einzelnen auseinandersetzen. Klar ist, dass Sie sagen, es gibt ein Dogma an den Universitäten und in der Sozialwissenschaft sollte es ja kein Dogma geben, im Gegenteil sogar eine Pluralität, eine Vielfalt, ein Austausch. Das, was eigentlich Gesellschaftswissenschaft ausmacht, dass das im Prozess ist. Ich habe das Gefühl, dass dieses Dogma sich ja schon eingefressen hat in die sogenannten Eliten, also die, die ja ausgebildet worden sind und dass die jetzt in Wirtschaft und Politik arbeiten und mit ihrem Dogma Firmen leiten und Politik machen. Ist da mein Eindruck falsch?
Nein, das bleibt ja gar nicht aus. Wenn man quasi nur noch eine Lehre an der Uni gelehrt bekommt, dann werden die Absolventen, ja, je unkritischer sie sind, heutzutage sind die Studierenden auch etwas unkritischer als vielleicht vor 20, 30 Jahren, werden sie dieses Dogma oder dieses Verständnis der Wirtschaft so mitnehmen, auch in die Praxis. Man kann vielleicht sogar sagen, dass die BWL studieren, also die VWL eher als eine Zuleistung verstehen, das schafft fast noch ein bisschen kritischer Sinn, weil sie müssen wirklich ihr reales Handlungsumfeld verstehen. Da helfen häufig Dogmen nicht weiter, sondern da hilft ein klarer, scharfer Blick sozusagen auf die Realität weiter und da sind manchmal kritische Theorien sogar durchaus gewünscht. Aber ja, wie gesagt, das bleibt nicht aus. Wenn wir nur noch eine Sichtweise vertreten an den Universitäten, dann ist, ja, wenn wir nur einen Hammer kennen, dann wird alles zu einem Problem des Hämmerns.
Mhm. Nun sollte man sich ja mal fragen, wenn sowas einseitig wird, wenn es ein Dogma gibt, oder dann wem es nützt und wer da profitiert. Hat sich das einfach ergeben oder ist es eine klare Macht- und Interessenspolitik? Wer profitiert denn von dieser neoklassischen Lehre, von diesem neoklassischen Mainstream?
Grundsätzlich würde man sagen, die an einem relativ uneingeschränkten Marktgeschehen, also ohne große Regulierungen, sich da durchsetzen, die profitieren dann am Ende davon. Also das sind das, was mir so grundsätzlich als Eliten bezeichnen würde. Also Menschen mit höherer Qualifikation, Menschen mit Kapital, Ausstattung etc. Aber das geht auch nur so lange und sie profitieren auch nur so lange, solange das System insgesamt funktioniert. Aber auf Grundlage falscher Vorstellungen von der Funktionsfähigkeit des Systems. Aber dann zum Beispiel zu solchen Situationen kommen, wie wir sie 2007 und folgende hatten, dass das System, wenn man nicht ganz gegen die Dogmen eingegriffen hätte, zusammengebrochen wäre, dann weiß ich nicht, ob dann auch noch die Eliten am Ende profitiert hätten. Mhm. Also das ist immer so eine Sache. Grundsätzlich ja, grundsätzlich profitieren von dem Dogma, dass der Markt schon das sich selbst am besten regelt, die am Markt am erfolgreichsten sind. Und das sind, wie gesagt, die ausgestattet sind mit hinreichend Ressourcen.
Mhm. Ist ja noch der Aspekt, dass es eine Gruppe gibt, die Wählerinnen und Wähler, die dann manchmal ganz irrational reagieren, nationalistisch wählen und Leute wählen, die eigentlich keinen Freihandel wollen, die Grenzen wollen. Und meine Kollegin Anne-Marian erklärt das folgendermaßen, dass diese Leute mit ihrer Wahl von Populisten der etablierten Politik ins Gesicht schreien und sagen, es gibt doch eine Alternative, und die anderen dann reflexhaft das als Ausdruck von Irrationalität und Unfähigkeit in einer komplexen Welt sich zurechtzufinden abtun. Und sie sagt, das wird weder einer demokratischen Politik gerecht, noch einer Ökonomie, die sich als Sozialwissenschaft versteht. Da kann man leicht auf die Wähler schimpfen und sagen, wieso wählt ihr populistisch, das ist doch gegen eure Interessen. Aber das ist das Irrationale an Menschen, dass sie eigentlich die Information haben könnten, aber dann anders wählen oder sich anders entscheiden. Schwierig zu erklären, oder?
Mir fällt es relativ schwer, das Wahlverhalten der Amerikaner, die jetzt Trump, allerdings ja auch nicht mehrheitlich, muss man ja sagen, aber im Ergebnis dann jedenfalls Trump gewählt haben, oder die in Deutschland jetzt rechtspopulistische Parteien wählen, das wirklich nachvollziehen zu können. Aber was man zum Beispiel am Beispiel Trumps sieht, ich glaube, dort haben sehr viele sich gegen eine Globalisierung gewehrt, die sie nicht mitgenommen haben oder nicht mitgenommen hat und für die sie oder für deren negativen Auswirkungen sie auch nicht wirklich kompensiert wurden. Ja, wir sehen, die USA ist in den letzten 20, 30 Jahren sehr viel offener geworden, als sie das früher war. Sei für offener soll heißen, sie importiert sehr viel mehr, vor allem natürlich aus Ländern wie Deutschland und China, die Länder, die jetzt in Trump-Amerika am Pranger stehen, sehr viel offener geworden, als sie das früher waren. Für diese Offenheit, diese zunehmende Offenheit, die natürlich auch Verlierer sozusagen hat, hätte man kompensieren müssen, zum Beispiel mit einem Ausbau des Sozialstaates. Genau das hat man aber nicht gemacht. In den letzten 20, 30, 40 Jahren wird der Sozialstaat eher abgebaut. Und ich glaube, sozusagen eine Gegenbewegung ist dann statt das, was man eigentlich machen sollte, nämlich seine Interessen vertreten und sagen, hier, ihr müsst uns kompensieren mit einem Sozialstaatsausbau, verfällt man dann eher auf solche populistischen Überlegungen wie, wir müssen die Globalisierung einschränken. Ja, wir müssen wieder zu protektionistischeren Maßnahmen kommen oder wir müssen America First stellen. Das ist am Ende, glaube ich, wissenschaftlich keine haltbare Position, aber schon nachvollziehbar, was die Wähler eigentlich wollen. Nämlich sie wollen für ihre Verluste, die sie in diesem Globalisierungsprozess durchaus erleiden können, ein wenig kompensiert werden.
Nun kann man leicht nach Amerika schauen und sagen, der Trump ist doof, die Wähler sind doof. Aber in Europa ist ja eine ähnliche Tendenz, dass die Leute ihr Land, ihre Nation schützen wollen, die Grenzen dicht machen wollen. Dabei ist ja Europa als Wirtschaftsmodell, als geeintes politisches Konstrukt doch eigentlich die Zukunft, und Deutschland profitiert massiv davon. Aber trotzdem gibt es Ängste. Woher kommt diese Irrationalität?
Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das irrational ist. Die Ängste kommen daher, dass man auch meint, eher zu den Verlierern vielleicht zu gehören. Also ein Prozess, der insgesamt, sagen wir jetzt mal Deutschland, also Globalisierung, und die Globalisierung für Deutschland ist im Wesentlichen ja die europäische Integration. 60-70% des Handels machen wir mit den Ländern innerhalb der EU aus, und auch der größte Teil der Direktinvestitionen, also des Kapitalflusses, ist innerhalb der EU. Also das ist der entscheidende Punkt eigentlich. Und wir als Deutschland insgesamt profitieren sicherlich davon, dass wir viele Produkte auf anderen Märkten absetzen können. Aber dieser gesamtwirtschaftliche Blick stimmt eben nicht für jeden Einzelnen. Auch da haben wir durchaus Verlierer. Branchen, die in dieser neuen internationalen Arbeitsteilung eher rückläufig sind. Das war immer so. Solange es dafür aber einen einigermaßen ausgebauten Sozialstaat gab, wurden diese Menschen aufgefangen. Zumindest so lange aufgefangen, bis sie dann vielleicht wieder einen neuen Job gefunden haben. Mit dem Abbau dieses sozialen Netzes, Stichwort Agenda 2010, wird das wird zwar immer noch basismäßig aufgefangen, aber Ängste, Abstiegsängste sind sehr viel größer geworden und auch durchaus berechtigt. Und da fühlt man sich, glaube ich, bei den Parteien, die bei den etablierten Parteien, bei den Parteien, die das letztendlich auch durchgesetzt haben, nicht mehr wirklich vertreten. Und dann macht es vielleicht ein bisschen irrational sein, dass man dann auf Parteien wie die AfD verfällt, die ja überhaupt gar kein Programm hat, die dem gar nichts entgegensetzen kann oder will, außer vielleicht ja, populistische Töne. Das mag ein bisschen irrational sein, aber die Ängste, die da drunter liegen, finde ich nicht irrational.
Mhm. Nochmal abschließend, vielleicht, es braucht also, solange wir dieses Wirtschaftssystem, nennen wir es mal Kapitalismus, Marktwirtschaft, was auch immer haben, braucht es Regulierung durch Staaten, es braucht Ausgleich, soziale Gerechtigkeit durch eine Sozialpolitik, man kann es nicht dem freien Lauf des Marktes überlassen. Ist das so?
Ja, das würde ich genauso sehen, genau.
Dann ist es aber eine schwere Aufgabe, ein hartes Brett, was zu bohren ist. Und man muss erstmal drüber reden. Wenn in der Wirtschaftswissenschaft pluralistisch geredet wird und gelehrt wird, wäre das mal ein Anfang?
So ist das, genau. Ja, also auf der einen Seite brauchen wir eben neue Ideen, oder eigentlich nicht neue Ideen, sondern die Ideen, die es ja durchaus gibt in diesem Spektrum, wenn auch immer weniger, weil wie gesagt, es ist immer weniger Platz an den Universitäten zumindest hat, wo darüber geforscht werden könnte. Aber es gibt ja schon noch ein paar Ideen. Dem müsste wieder ein bisschen mehr Gehör verschafft werden. Und ich glaube, wir müssen am Ende irgendwie begreifen, dass unsere Demokratie, wie wir sie kennen, im Wesentlichen dann doch von den Eliten gestaltet wird. Das kann man auch ein bisschen erklären, dass das fast gar nicht anders geht. Aber diese Eliten dürfen einfach nicht zu dreist werden. Sie müssen schon verstehen, dass sie den Menschen, die nicht zu der Elite gehören, auch ein bisschen was anbieten müssen. Die Entwicklung, wie wir sie in den letzten 20 Jahren erlebt haben, mit dieser Einkommensdifferenzierung, wie wir sie erlebt haben, ist, glaube ich, dann einfach keine dauerhaft nachhaltige, akzeptable Entwicklung.
Sagt Arne Heise, er ist Ökonom und Direktor des Zentrums für ökonomische und soziologische Studien an der Universität Hamburg. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.
Dankeschön.